Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zu einer Sonderfolge der Wochendämmerung vom 5. Februar 2025. Heute ist der Buchautor Stephen Anpalagan zu Gast. Er ist auch Geschäftsführer von Demokratie in Arbeit. Er ist Kolumnist beim Stern. Er ist Mitglied in der Grimme-Preis-Jury, Podcaster und er hat einen Lehrauftrag, wo er Polizisten sowas wie Statistik erklärt. Eigentlich wollte ich mit ihm über das sprechen, was er in seinem Buch Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft aufgeschrieben hat. Aber warum das nicht geklappt hat, merkt ihr gleich. Sein Buch ist jedenfalls, finde ich, aktueller denn je und sei euch hiermit wärmstens empfohlen. Und ich wollte von Stephen wissen, was gerade mit der Mitte der Gesellschaft los ist. Ich wollte eigentlich auch gerne wissen, ob die CDU, CSU noch zu dieser Mitte gehören oder nicht. Und am Ende ist es ein Gespräch geworden, das ja viele andere Fragen beantwortet hat und diese beiden vielleicht nicht so klar, aber vielleicht ist es auch gar nicht möglich, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, diese Fragen völlig eindeutig zu beantworten. Es hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, mit Stephen über das, was gerade im Bundestag passiert ist und welche mediale Debatte wir gerade erleben, zu sprechen. Auch als einer, der sich sehr intensiv mit Innenpolitik, Kriminalstatistiken und dem ganzen Thema Rassismus auseinandersetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Stephen.
Hallo Katrin.
Ich habe gerade noch mal so dein Buch mir in Erinnerung gerufen, noch mal ein paar Stellen überblättert und ein paar Sachen, die ich angestrichen hatte, mir noch mal durchgelesen. Und ich frage mich, ob du gerade ein wahnsinniges Déjà-vu haben musst in diesem Wahlkampf.
Du darfst mich nicht abfragen. Also ich habe bei Apokalypse und Filterkaffee mit Jaoda Marinic über mein Buch gesprochen. Und dann referierte sie auf eine Geschichte, die ich da lang und breit ausformuliert habe.
An die du dich selber gar nicht erinnert
und
hast.
Wo ich mich überhaupt nicht mehr erinnert habe. Es sind ja relativ viele Anekdoten und Erzählungen und Querverweise.
Aber ganz unabhängig davon. Also wenn du dir anschaust, was für Debatten wir gerade im Wahlkampf haben und worüber wir nicht reden und wie auch so der Ton ist, in welche Richtung das Ganze geht, hast du ein Déjà-vu?
Gar ja, nicht nur,
natürlich.
Was das Buch angeht. Ja, habe ich. Ich habe ein Déjà-vu, was die 90er Jahre betrifft, den sogenannten Asylkompromissen, die Asyldebatte. Ich glaube, es gab einen ähnlichen Diskurs, eine ähnliche Themensetzung so in den 80ern mit Strauß und Kohl. Da war ich jetzt aber noch nicht geboren, beziehungsweise noch nicht bei Bewusstsein, um politische Debatten zu verfolgen. Und ich habe irgendwann mal gesagt, dass Wahlkämpfe, und leider Gottes muss man da jetzt mal die Union sehr speziell nennen, dass Wahlkämpfe immer sich abwechseln, dass zum einen Teil geht es um den faulsten Arbeitslosen Deutschlands. Der ist dann irgendwie Sozialhilfeempfänger oder Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldbezieher oder was auch immer. Und dann geht es natürlich um die kriminellen Ausländer. Das sind so die beiden Themenschwerpunkte, zwischen denen Wahlkämpfe üblicherweise immer oszillieren. Die CDU hat damit früher punkten können. Aber jetzt, wo die AfD da ist, bringt das die CDU natürlich in eine unheimliche Bredouille, weil dieser angedeutete Sozialdarwinismus und dieser angedeutete Rassismus, also offen rassistisch ist ja hoffentlich niemand mehr, zumindest nicht in der ersten Reihe der Spitzenpolitik, wenn, dann kann man sich noch schnell mit irgendwelchen Missverständnissen rausreden, aber diese um die Ecke gedachte Sozialdarwinismus und Rassismus, da kann man nicht mehr mit punkten, wenn eine in Teilen oder in weiten Teilen rechtsextreme Partei das völlig ohne Code in den Wahlkampf einbringt. Und damals wie heute ist es nun mal so, dass die Dinge, um die es geht, die den Leuten wichtig sind, ne? Also die hohen Mieten, die Inflation, du wirst krank, wie geht's dann weiter, was passiert, wenn deine Eltern pflegebedürftig werden, müssen die ihr Haus verkaufen, es gibt keine Kita-Plätze und keine Medikamente für Kinder, I don't know, ne? Oder guck ins Ausland, also keine Ahnung, was Donald Trump und Elon Musk gerade mit den Vereinigten Staaten machen. Fast jede Regierung in Europa besteht mittlerweile aus irgendwelchen Rechtsextremen, die der stärkste Kraft geworden sind. Das sind ja Themen. Da geht es ja um was. Und die zu lösen, das ist unendlich anstrengend. Es ist wahnsinnig kompliziert. Wir reden da über Bürokratie und wir reden über Digitalisierung, wir reden über Infrastruktur, wir reden über Kausalzusammenhänge, wo man gar nicht dran denkt. Ne? Also selbst wenn man sagt, wir müssen mehr abschieben, und ich bin da ja als Person gar nicht gegen, also es ist ja, kann eine legitime Position sein, dann scheitert das an irgendwelchen bürokratischen Dingen. Es scheitert daran, dass Sicherheitsbehörden nicht untereinander miteinander kommunizieren. Es scheitert daran, dass ich teilweise nicht genügend Polizisten habe, um diese Abschiebung durchzuführen. Das heißt, der Fachkräftemangel, wo ja eine der wesentlichen Maßnahmen ist, ich brauche Migration, der schlägt bei der Polizei durch bei, ich finde Migranten entweder blöd oder ich mache Wahlkampf damit, dass die jetzt mehr abschieben wollen, oder legitim bin ich der Meinung, dass wir Straftäter loswerden müssen, völlig okay. Aber selbst dort macht er sich bemerkbar, und da denke ich, okay, da hätte ich auch keinen Bock. Hätte ich auch keinen Bock, mich mit irgendwelchen Datenschutz-Quatsch-Sachen auseinanderzusetzen oder der Frage Vorratsdatenspeicherung, ja, nein, oder wie gehe ich dann weiter um? Und es sind ja nun mal ganz, ganz viele ethische Fragen, die ich mir stelle. Ne? Also auf der einen Seite sind wir ein Land mit einem humanitären Gebot, auf der anderen Seite kann man schon feststellen, ob und wenn Infrastruktur oder Kommunen oder Landkreise überfordert sind, dann muss man natürlich überlegen, was bedeutet das, warum sind die das und warum sind die das seit 70 Jahren, seit die Heimatvertriebenen nach Deutschland kamen, seit die Ostdeutschen hier nach Westdeutschland kamen, warum sind Kommunen immer überfordert und warum haben wir nie etwas gemacht? Dann müssen wir irgendwie Kohle ausgeben. Wir haben viel Kohle, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber irgendwie fehlt es überall an Geld. Also das sind ja Dinge, da musst du dich eigentlich mal hinsetzen und 4 Stunden in Kleinstarbeit aufdröseln, worum es geht. Und so eine Schlagzeile wie Ausländer abschieben, und dann malst du nur Flugzeug drauf, bam, das versteht jeder und möglicherweise kannst du damit sogar noch ein bisschen auf Stimmenfang gehen. Ich glaube, dass das aber nicht mehr so einfach funktioniert.
Glaubst oder hoffst du?
Ich glaube, es funktioniert genauso einfach wie früher, es funktioniert aber nicht mehr so einfach für die CDU. Mhm. Denn eine Partei wie die AfD, die bei 20% liegt oder in Teilen Ostdeutschlands bei 30-35%, da funktioniert das ja ziemlich gut. Ich könnte mit so einer AfD, die sich irgendwie so einen seltsamen Anstrich gibt und erzählen, sie wollen irgendwie aus dem Euro raus und irgendwelche Wirtschaftspolitik und die sind gegen eine gemeinsame Haftung von europäischen Ländern und so weiter, da kannst du ja fast noch was mit anfangen, weil du sagst, okay, die haben einen Themenschwerpunkt. Wirtschaft, Fiskalpolitik, europäische Währungsunion verhindern und sowas. Oder Währungsunion durch, aber keine Schuldenunion, das verhindern. Da kannst du zumindest sagen, die haben ein Thema. Da kannst du irgendwie mit arbeiten. Aber wenn ich einen random AfD-Wähler auf der Straße frage, wenn wir jetzt die Ausländer mal weglassen, wofür steht deine Partei? Mhm. Es gäbe im Prinzip keine Antwort. Und wenn ich jetzt mal ganz gemein sein will, und dafür werden mich natürlich viele CDU-Angehörige, Wähler und Parteisoldaten sicherlich schlachten. Aber wenn ich bei der CDU frage, wenn wir jetzt mal die Bürgergeldbezieher und die Ausländer weglassen, wofür steht denn die CDU, bin ich mir nicht sicher, ob das allen klar ist. Und das ist natürlich eine riesige, große ideologische, politische Krise der konservativen Parteien, die jetzt, sage ich mal, auf 30 Jahre zurückreicht.
Aber ist nicht, ich habe immer das Gefühl, das Programm oder das Versprechen der CDU oder der CDU-CSU, der Union, ist es nicht zu sagen, passt auf Leute, wir lassen euch in Ruhe und alles bleibt wie es ist. Oder, nachdem jetzt ja die Ampel an der Regierung war, ist es so schlimm geworden, wir drehen es zurück, sodass es so wird, wie es war. Das ist ja so ein, habe ich oft das Gefühl, das konservative Versprechen. Ist das nicht so ein Stück weit der eigentliche Markenkern?
Also die CDU oder die Union, die hat ja folgende Funktion in der Bundesrepublik gehabt. Die Funktion und Aufgabe der CDU war es ja, den Leuten weiszumachen, dass sich nichts verändert und alles so ist, wie in ihrer Kindheit, das ist ja das, oder Kindheit und Jugend, wohin sich die Leute wieder zurücksehen, und gleichzeitig aber die größten Veränderungen dieses Landes voranzutreiben. Ob es jetzt irgendwie militärisch ist, ob das jetzt irgendwie der NATO-Doppelbeschluss ist, ob das jetzt die Wiedervereinigung ist, ob das der Euro ist oder ob das, weiß ich nicht, ne, irgendwie.
Atomausstieg.
Ja, genau. Wobei Atomausstieg ist ja auch ja, ein sehr kompliziertes Thema, aber ja, auch Atomausstieg, ne? Und ich meine jetzt nicht den Markus Söder, der sagte, wenn wir nicht aus der Kernenergie aussteigen, dann trete ich zurück, sondern ich meine jetzt reell große Themen, und man darf ja auch nicht vergessen, die Ehe für alle kam unter einer CDU-Regierung. Also die großen, zumindest institutionellen Fragen, die hat die CDU immer geklärt und auch gut und also politisch gut und klug abgeräumt. Es gab am Ende immer ein Bewusstsein dafür, okay, diese Partei verhält sich staatsmännisch oder frauisch. Mhm. Und dieses Staatsmännische konnte darüber hinwegtäuschen über alles das, was so gesellschaftspolitisch natürlich nicht funktioniert hat. Also man darf ja auch nicht vergessen, in der jungen Bundesrepublik, da gab es die Verfolgung exakt derselben Personengruppen wie unter dem Nationalsozialismus auch, nur nicht mehr in dieser Härte. Aber dass beim Doppelmord von Erlangen, wo ein Rabbi mit seiner Lebensgefährtin ermordet wurden, dass man da nicht sofort antisemitische Täter im Visier hatte, sondern überhaupt erstmal überlegt hat, ja, das war bestimmt der Mossad, die Juden unter sich mal wieder. Oder diese ganzen.
Die Dönermorde.
So ähnlich wie die Dönermorde später, aber dasselbe gab es dann beim Doppelmord von Erlangen halt auch. Oder die Behandlung von Sinti und Roma oder die Behandlung von Schwulen und Lesben. Also das gesellschaftspolitisch war das, muss man schon sagen, eine einzige Katastrophe. Und bis vor kurzem, da gibt es ja immer noch aktive Spitzenpolitiker, die sich damals gegen die Ehe für alle ausgesprochen haben. Ja, also sehr aktiv und deutlich, und warum das alles nicht geht. Und heute stehen sie da und werfen den Muslimen vor, dass sie alle so schwulenfeindlich sind. Das ist ja auch völlig verrückt. Aber die Idee, dass es wichtig ist, Westbindung zu haben, die Idee, dass es wichtig ist, europäische Integration voranzutreiben, die Idee, dass es wichtig ist, dass wir mit starken Institutionen, also die CDU war nicht die Partei, die aus Deutschland Hassan bestand, ja, sondern das waren, ich will jetzt nicht sagen die Linken, aber es waren vor allen Dingen Menschen, die mit diesen Institutionen nicht viel anfangen konnten. Und jetzt stellen wir aber fest, dass dieselben Leute, die sagen, okay, ich will die CDU, weil die sorgt dafür, dass die Ausländer rausfliegen und alles so bleibt, wie es ist, dass die eine Partei gefunden haben, die das noch deutlicher sagt. Mhm. Und die dann jetzt auch noch irgendwie den Ami, den Euro, den weiß ich nicht wen, die EU-Bürokratie-Krake-Monster verantwortlich machen können, was der CDU halt nicht gelungen ist und nicht gelingen kann, wenn sie die CDU bleiben will. Und deshalb ist die AfD halt so erfolgreich. Ja, nicht, weil sie so tolle Politik macht oder weil sie als Einzige sich traut, kriminelle Ausländer zu thematisieren. Wir thematisieren seit 40 Jahren nichts anderes, seit 35 Jahren zumindest, seit ich funkenpolitisches Bewusstsein habe, dieselben Wahlkämpfe.
Ja.
Aber es gab immer irgendeine Form von Abgrenzung, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen das zumindest so weit rechtsstaatlich alles einzutüten und uns irgendwie auf das Grundgesetz zu besinnen. Also, dass wir an einen Punkt kommen, wo sich die CDU von den Kirchen abwendet, weil die denen zu links ist. Wo Michel Friedmann beleidigt und bepöbelt wird von CDU-Landtagsabgeordneten. Da muss ich sagen, da hätte ich nicht gedacht. Das hatte ich nicht auf dem Zettel, wirklich nicht.
Also ist es doch nicht so ein richtiges Déjà-vu. Das heißt, die CDU unter Merz und Lindemann und dann noch die CSU mit dran unter Söder, das ist schon eine andere Partei geworden.
Also für mich gibt es ja die CSU nicht, ne? Das ist die CDU Bayerns, und alles andere wäre politisches Gendern, das lehne ich ab. Die können sich gerne mitgemeint fühlen, da unten die bayerische CDU. Aber ich habe aktuell das Gefühl, ich kann mich nicht mehr so wahnsinnig gut an die 90er Jahre erinnern in den Einzelheiten, aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel sehr gut, dass die CDU in Sachsen unter Michael Kretschmer mit der Westbindung jetzt auch nicht so ultra viel anfangen kann. Dass Philipp Amthor wahnsinnig lautstark und leidenschaftlich für Nord Stream 2 plädiert hat. Und ne, hier Kretschmer wieder nach Moskau geflogen ist, um mit Wladimir Putin zu telefonieren. Und dann gibt es ja dieses Bild, wie auf diesem komischen Schemel oder dieser Couch da sitzt in der Moskauer Botschaft Deutschlands. Also, da sagte doch auch Roderich Kiesewetter, es gibt halt auch eine Moskau-Connection in der CDU. Mhm. Und das ist irgendwie, das muss ich sagen, es ist wirklich neu. Und das ist auch, global ist es neu, dass zum Beispiel ein US-amerikanischer Präsident so Putin und Russland nah ist, wie Donald Trump beispielsweise. Das ist irgendwie so ein Phänomen, das man überall sehen kann, weil die Unterstützung von, ich sag mal, rechten Parteien, also konservativen wie auch rechtsradikalen Parteien, aber konservative natürlich nur solche, die keinen Bock haben, oder solche Teile, die sich schwer tun mit der liberalen Demokratie, der freien Welt, wie wir sie haben, die werden halt massiv von Russland gestützt. Die werden massiv von Russland und von China irgendwie, ja, finanziert, unterstützt mit Internet-Bots oder was angereichert. Also, das war früher nicht so. Also diese harte Verachtung von Institutionen, da hat sich auch die CDU immer gegen gewehrt. Ne? Also, dass man den Bundespräsidenten beschimpft, dass man den Bundeskanzler beschimpft, dass man das Parlament beschimpft, die Parlamentspräsidentin, die Außenministerin. Man hat dann mal gesagt, ja, der ist so ein bisschen, ne, also auch bei Kohl, der kam ja irgendwie zuweilen schon mal schlecht weg, irgendwie als Birne oder was so immer und als Feindbild wunderbar. Aber ich hatte immer das Gefühl, du musst dich nicht dafür rechtfertigen, wenn du dich auf das Grundgesetz berufst. Mhm. Das ist neu.
Das ist neu, oder? Und das ist auch, finde ich, das Erschreckende, dass dieses, wir boxen hier auch was durch, was ja vergangenen Freitag im Bundestag passiert ist, oder wir wollen es durchboxen. Es wurde ja dann auch oft beschrieben, als Friedrich Merz wollte mit dem Kopf durch die Wand. Das ging ja auch entgegen diverser Warnungen, möchte ich es nicht nennen, aber einfach Leute, die gesagt haben, das ist überhaupt nicht vereinbar mit unserem Grundgesetz. Also in Teilen, jetzt nicht jeder einzelne Punkt, aber es gibt da Dinge drin, die passen. Also das funktioniert einfach nicht. Oder das wird das der Europäische Menschenrechtsgerichtshof einkassieren, sobald es irgendwie durch ist. Und selbst dafür gab es ja nur Verachtung, auch aus der CDU heraus. Und das finde ich auch das Erschreckende, worüber nicht wirklich geredet wird. Also wir reden weiterhin nur darüber, wer jetzt eigentlich am meisten gegen Migration tut. Hm. Aber nicht darüber, was da für eine Verschiebung stattgefunden hat.
Also da muss ich tatsächlich so ein bisschen einhaken. Ich glaube, also ich bin immer sehr dagegen, diese Verschärfungserzählung voranzutreiben. Es ist schlimmer als früher, es ist und so weiter und so fort. Ne? Da würde ich immer ein Fragezeichen dran machen, weil es früher schon sehr, sehr schlimm war. Und heute ist es zumindest für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, glaube ich, nicht mehr so krass wie in den 90ern. Also ich erinnere mich, dass meine Eltern wirklich Angst hatten. In Solingen, die Leute hatten Angst, dass man sie anzündet. Das war einfach krass. Ja. Und ich glaube, das ist heute nochmal anders, dass sich dieses politische Koordinatensystem und der Bezug auf die Institution, die Verteidigung unserer Checks and Balances, dass das so aus den Fugen gerät, das ist, glaube ich, schon neu. Ich finde, es gibt keine kluge Auseinandersetzung jenseits dieser, ich sag mal, politischen Position, wo wir als Journalistinnen und Journalisten ehrlich gesagt auch so ein bisschen immer mitspielen. Ne? Irgendwie dann gibt es die einen, die sind sehr links, die anderen sehr rechts und dann so. Ich habe bei der Lit Cologne, als ich mein Buch vorgestellt habe, neben Peter Neumann gesessen. Der Mann ist Sicherheitsexperte, der ist Lehrstuhlinhaber in England, glaube ich. Und der ist Teil dieses inneren Apparats in der CDU. Also der ist sehr CDU-nah, ist, glaube ich, auch beratend tätig für die CDU-Führung und da eben für die Themen Sicherheitspolitik. Und der Wunsch und die Hoffnung der Moderatorin war, dass sich Peter und ich, wir verstehen uns ganz gut, auch privat, dass wir uns mal so richtig fetzen. Endlich politisch der, weiß ich nicht, der Prog-Linke irgendwas und der konservativ-rechte irgendwas und ne, weißer Mann trifft Migranten und so, weiß ich nicht. Aber wir konnten uns gar nicht so viel streiten. Wir konnten auch nicht so wahnsinnig viel aneinander rumdebattieren und diskutieren, weil wir uns in so vielen Dingen einfach einig waren. Es ist nicht einfach, es braucht Differenzierung, blablablub. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du, Peter, ich glaube, man kann 95% der Menschen in diesem Land irgendwie abholen, wenn man mal so 3, 4, 5 Dinge sagt, wo sich wirklich alle drauf einigen können.
Ja, damit, genau das wollte ich gerade von dir hören, weil ich denke total oft, das habe ich auch als Shahak Shapira irgendwann gesagt hat, der Linke fehlen irgendwie Leitplanken im Umgang mit dem Thema Israel und Gaza. Aber lasst uns doch mal wenigstens so ein paar Punkte festhalten, auf die wir uns alle einigen können.
Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten, um den Nahostkonflikt zu lösen, meinst du?
Den machen wir heute nicht.
Ach so, dann
aber nächstes Mal. Deine Leitplanken, die 3 bis 5 Punkte, auf die sich 95% einigen können, was jetzt Sicherheit, was jetzt diese ganzen Fragen angeht, was sind die?
Ich sage sofort, ganz konkret, der interessante Punkt ist ja, die deutsche Mehrheit ist irgendwie erstaunlich unideologisch. Wenn du die Leute auf der Straße reell fragst, dann sind die sowohl für den Wiedereinstieg in die Kernenergie und gleichzeitig dafür, dass man mehr für das Klimaschutz tun muss. Die sind dafür, dass man irgendwie Besitzverhältnisse stärkt und weniger Steuern zahlt und gleichzeitig für die Einführung einer Vermögenssteuer. Die wollen alle mit dem Verbrenner fahren und gleichzeitig wollen sie Tempolimit. Also die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, die kriegst du nie eingefangen. Wie so ein scheues Reh. Und jede Partei versucht da irgendwie an der einen oder anderen Stelle einen Faden drum zu machen. Aber es ist wahnsinnig schwer, weil ich glaube, also zum einen klar, nehmen wir Fukushima und Atomausstieg, es gibt sehr volatile Meinungsverhältnisse, die sich dann auch schnell verändern können, gerade Ehe für alle. Also das Ding hieß ja lange Zeit Homo-Ehe und irgendwie hat das Marketing dann nicht so gut funktioniert. Jetzt heißt es Ehe für alle und plötzlich, ja klar, warum nicht? Ne? Wenn du die aber konkret fragst, was halten sie davon, wenn sich im Restaurant am Tisch neben ihnen zwei Männer küssen, dann wird es auch wieder schwierig. Also an der einen oder anderen Stelle muss man sicherlich noch ein bisschen tiefer gehen, aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, schon sehr, sehr viel, wo die Mehrheit der Menschen, wenn du das jetzt mal so demoskopisch dir anschaust, wo die Leute zu ganz interessanten Ergebnissen kommen, wo sich keine Parteipolitik übereinander legen lässt. Jetzt nehmen wir mal Innenpolitik, das ist ja das, wo ich viel zu schreibe. Gerade das Thema Rechtsextremismus ist für mich etwas Interessantes im Zusammenhang mit dem Thema Migrationspolitik. Ich glaube, dass die Deutschen und dass die Mehrheit der Deutschen nicht das Grundrecht auf Asyl aus dem Grundgesetz streichen will. Ich glaube, das Selbstverständnis der Menschen in diesem Land in überwältigender Anzahl ist, wir wollen ein humanes Asylgesetz, eine Asylgesetzgebung, eine Migrationspolitik, wo Menschen, die auf der Flucht sind, die Zuflucht suchen, zu uns kommen können. Und wie schnell das gehen kann, auch in Szenen und Szenarien, die wir uns nicht vorstellen können, das hat der russische Einmarsch in die Ukraine gezeigt. Und da waren schon dieselben Leute, die gesagt haben, wir sind überbelastet und die Kapazität ist voll und wir können nicht mehr. Die haben gesagt, ja, alles klar, kein Problem. 1 Million oder 1,5 Millionen ukrainische Frauen und Kinder nehmen wir jetzt einfach mal mit auf. Also irgendwie geht das. Und dieselben Leute, die 30 Jahre lang erzählt haben, wie scheiße die Ausländer sind, die haben 2015, muss man auch sagen, vom Bäcker über den Polizisten, über die Lehrerin, über weiß ich nicht, die haben da gestanden und Menschen aufgenommen. Lehrerinnen haben erst die Inklusion irgendwie ausgebadet, die eine sehr gute Idee ist, schlecht gemanagt wird, um dann anschließend Flüchtlingskinder in ihren Klassen zu unterrichten. Also das ist alles möglich und wie schnell das geht und wie flexibel man sein muss, das zeigt die deutsche Gesellschaft auch. Ich glaube, da würde ich sagen, bei allem, wo ich auch über strukturellen Rassismus in der deutschen Gesellschaft spreche, das ist wichtig, dass man das einmal anzeigt, anerkennt, feststellt und darlegt. Wir werden für den Rest unserer beider Leben und ich glaube auch für den Fortbestand unseres Landes, werden wir auf ein humanes, humanitäres Asylrecht zurückfinden. Da bin ich von überzeugt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass in dem Augenblick, wo Menschen ausreisepflichtig sind, wo sie abgeschoben werden müssen, weil sie keinen Aufenthaltstitel bekommen, entweder weil ihnen kein Asyl gewährt wird oder weil sie nicht sich selber versorgen oder keinen Arbeitsvertrag haben. Und da sind die Regeln gar nicht mal so streng, muss man sagen. Also sind halbwegs großzügig, dass die Leute dann schon auch sagen, ja, wenn du ausreisepflichtig bist, dann kannst du halt hier nicht mehr sein. Und ich glaube, auch da findest du eine ganz große Mehrheit an Menschen, die das noch nicht mal aus einer Hartherzigkeit heraus sagen, sondern die sagen, ja, aber damit wir die einen aus humanitärer Perspektive aufnehmen können, müssen wir aber auch anzeigen, wenn es nicht geht, dann müssen diejenigen, die hier nicht bleiben können, die müssen dann tatsächlich auch zurück. Entweder freiwillig, und da gibt es ja auch alle möglichen Formate, oder eben unfreiwillig.
Das ist ja vielleicht ganz ähnlich wie, ich denke manchmal, ich würde so gerne in Kanada leben. Mhm. Aber es ist nicht so leicht, in Kanada zu leben, also da bleiben zu dürfen. Genau. Und ich akzeptiere das ja auch.
Also es und ist und ja gleichzeitig, so, ich meine, so einfach ist es nicht, jetzt sind wir beide jetzt weder geschlagen noch vergewaltigt noch im Bürgerkrieg noch irgendwas. Also ich weiß genau, da auch ein bisschen, wovon ich spreche. Aber wenn man...
Aber dann hätten wir doch nochmal ganz andere Rechte jetzt wegen des Asylrechts, oder?
Naja, also ich will nur sagen, also wir beide können uns das, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut vorstellen, wie es ist, auf der Flucht zu sein und irgendwo hinzukommen und dann wirst du in Italien nochmal schlecht behandelt, in Griechenland. Ja, da durften wir lange nicht abschieben, weil die Verhältnisse in den Gefängnissen dort so unterirdisch waren, dass der ich glaube Bundesgerichtshof oder irgendein Gericht hat geurteilt, dass wir dahin gar nicht abschieben dürfen, nach Griechenland. Das ist auch und ich glaube, das ist der zweite Punkt, Menschen, die halt nicht bleiben können, die müssen gehen. Und der dritte Punkt ist aber, also da kann ich dir, glaube ich, aus dem Stand ein Dutzend, zwei, drei, vier Dutzend Fälle nennen, vielleicht auch, wenn ich ein bisschen rumrecherchieren darf, diese Fälle, wo Leute aus der Pflegeeinrichtung gezerrt werden,
ja,
die als Pfleger, Pflegekraft oder Pflegeschülerin da arbeiten, weil, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe wirklich,
man versteht es nicht.
Ich habe auch rechtlich keine Ahnung. Ich verstehe Drittstaatenregelungen, wenn sie über Bulgarien eingereist sind und so weiter und so fort. Okay, aber diese Nummer in Erfurt, wo die diesem Elektriker-Azubi gesagt haben, nee, die Ausbildung genehmigen wir nicht, weil die Gefahr besteht, dass du dich zu gut integrierst und wir dich dann nicht mehr abschieben können. Also sowas, da muss ich auch sagen, ja, das ist ja auch völlig bescheuert. Und da würde ich auch sagen, die Mehrheit der Menschen sagt, hä, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
So. Ja, voll.
Und da sind wir
ja
schon.
Und gehen ja dann auch auf die Barrikaden.
Und gehen auf die Barrikaden.
Pflegeheim in Niedersachsen, da gab es ja dann
wirklich Proteste. Und zwar völlig, also ich bin ja immer sehr kritisch zur CDU, aber da muss man auch sagen, sind häufig Unionswähler, konservative Leute, die lange in, ja, ich sag mal, konservativen Strukturen aufgewachsen sind, auch über Generationen weg. Das sind teilweise die Ersten, die sich dann engagieren, weil da plötzlich ihr Vertrauen in die Gerechtigkeit und in den Rechtsstaat so erschüttert wird, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja diese Doku, die finde ich ja so ein bisschen komisch, aber diese Doku über den Bauer Ruprecht, der den Saidu dann so ein, ich glaube, so ein schwuler Mann aus Sierra Leone, da ist dann die Frau irgendwann mit dem angerauscht. Die kam dann an, der saß dann plötzlich am Küchentisch und da fragte sie Bauer Ruprecht, aber was weiß denn ich, was ich jetzt mit dem machen soll? Dann hat er sich den geschnappt, hinten auf den Trecker gesetzt und sind die erstmal irgendwie Bäume sortieren und Bäume fällen gegangen, haben dann Feldarbeit gemacht. Und der ist dem so ans Herz gewachsen, die Aussicht, dass die den abschieben könnten. Der Mann hat geweint.
Mhm.
Und das ist so auch aus einem anderen Grund ganz, also ich muss lachen und weinen selber bei dieser Doku, weil den Saidu, der ist halt jetzt noch nicht so wahnsinnig lange in Deutschland, den verstehst du auch nicht so gut.
Mhm.
Da siehst du unten einen Untertitel. Aber den Bauer Ruprecht, den verstehst du auch nicht. Den haben die Redaktion auch mit Untertitel versehen, ja. Also der ist wirklich, du verstehst, also es ist wirklich, ohne Untertitel weißt du nicht, was auf diesem Bild da passiert. Und trotzdem, ne, also der bayerische Bauer Ruprecht, das ist jetzt nicht der linksgrün versiffte Linksextremist, der sie ja jetzt für eine Refugees Welcome Kampagne da zur Verfügung steht, sondern das ist ein Mensch, der sagt, das kann doch auch nicht richtig sein. Und ich glaube, an diesen drei Punkten, wir brauchen humanitäres Asylrecht, wir müssen diejenigen, die nicht hier bleiben können, aus welchen Gründen auch immer, und da gibt es ja auch genügend Nachvollziehbare, die müssen weg. Und das dritte ist, diejenigen, die aktuell abgeschoben werden, weil nämlich die Maßgabe gilt, wir müssen die Zahlen erhöhen, sind ja dann diejenigen, die haben Arbeitsvertrag, die haben Ausbildungsvertrag, die haben eine feste Wohnung, die haben Familie, die sind leicht aufzugreifen, von denen geht keine Gefahr aus, die sind nicht straffällig, die haben keine Waffe. So. Und da muss ich aber sagen, da macht es sich der Staat doch einfach fucking einfach.
Aber er kommt damit durch. Also ich finde auch, die Medien könnten dann ja sagen, Moment mal, wie habt ihr denn eigentlich die Zahlen erhöht und was hat das für Konsequenzen? Aber das findet ja nicht statt, sondern es wird ja wirklich weiter, finde ich, so diese Sau durchs Dorf getrieben, in der es immer nur darum geht, höher, schneller, weiter. Mhm. Im Sinne von mehr abschieben, mehr also, abschieben, mehr
weil
abschieben.
Die Medien werde ich immer ein bisschen hellhörig. Ich meine, wir beide sind auch die Medien, du, ich.
Wenn ich jetzt zum Beispiel abends einfach die öffentlich-rechtlichen Nachrichten gucke, dann finde ich das schon sehr stark. Und Deutschlandfunk höre ich ganz häufig die Nachrichten. Und ich finde schon, dass da wenig kontextualisiert wird.
Total. Es ist schon so, dass es gibt ja diesen sogenannten Forderungsjournalismus, ne? Bürgermeister Klein-Hückelhofen fordert, Jens Spahn, der fordert immer ganz viel. Also die fordern einfach irgendwas und plötzlich entstehen Schlagzeilen. Also wir können ja auch irgendwas fordern, aber dafür interessiert sich halt keine Sau. Und da muss man natürlich sagen, da hast du recht, die Präsenz von bestimmten Leuten in der Medienlandschaft, ich kenne das irgendwie aus meiner Arbeit mit der Polizei, ich habe es irgendwie jetzt mal getwittert, es gibt so wahnsinnig viele kluge Kriminologen, Kriminalisten, Polizeigewerkschafter, Polizisten, Polizeiwissenschaftler. Und es tauchen immer nur dieselben drei, vier Nasen auf aus Polizeigewerkschaften, wo zufälligerweise auch kein Abgrenzungsbeschluss zur AfD existiert und die sich dann genauso anhören wie diese Partei, ja. Weil das ist halt der Punkt. Wenn du gerade aussprichst und einfach eine Schlagzeile produzierst, dann sind die Leute happy. Wenn du aber sagst, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also, ich erkläre dir das mal. Halbe Stunde, ne? Ich bin ja Lehrbeauftragter an der Polizeihochschule in NRW. Das heißt, ich bilde ja selber Polizisten aus. Und ich habe mit denen einmal das Thema polizeiliche Kriminalstatistik gemacht. Mhm. Gar nicht so sehr mit Blick auf Ausländer oder Migranten oder sowas, sondern schlichtweg einfachste Kriminologie, Kriminalistik, statistische Effekte, medialpolitische Nutzung dieser Statistik. Ich habe 4 Unterrichtseinheiten gebraucht, um mit denen da durchzukommen.
Tja, ja.
Und das sind ja angehende Polizisten, also die sind in dem Themenfeld bewandert. Aber ich brauche 4 Unterrichtseinheiten, um mit denen über das Thema Dunkelfeld und Hellfeld, Lüchow-Dannenberg-Effekt, über den Unterschied zwischen Eingangsstatistik, Ausgangsstatistik, wie viele Straftaten passieren unten, wie viele kommen oben raus. Schönes Beispiel, ich frage dich mal, wir haben ja in Deutschland einen Drogen-Hotspot. Der ist der europäische Drogen-Hotspot, also die europäische Drogenhauptstadt, was bestimmte Drogen angeht. Weißt du, welcher das ist?
Nee, keine Ahnung.
Rate mal.
Weiß nicht, ist er in der Großstadt?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, okay. Also Berlin wird es nicht sein, sonst würdest du nicht so fragen.
Aber das ist das Erste, was dir in den Sinn gekommen ist, ne? Also,
ja, natürlich.
Wir denken ja an Görli, ne? An Görlitzer Park, Cottbuser Tor, Frankfurt Hauptbahnhof und dann, weiß ich nicht, so. Chemnitz.
Ich sag München. Chemnitz.
Das ist aber in Wirklichkeit Chemnitz und das Erzgebirge. Und zwar nicht, weil wir das medial bearbeitet haben oder, also bearbeitet im Sinne von, es ist nicht so, dass wir darüber berichtet haben und es ist auch nicht so, weil die Polizei da so wahnsinnig tolle Arbeit macht oder weil die Sicherheitsbehörden da Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ahnden. Wir wissen das nur, weil beim Thema Crystal Meth, was dort konsumiert und gehandelt und geschmuggelt und rein und raus und sonst wie, Wissenschaftler Abwasserproben genommen haben, europaweit, und Chemnitz liegt an der Spitze, was Crystal Meth angeht. Und der Witz ist jetzt einfach zum Thema die Medien und Ausländerkriminalität, der schwarzafrikanische Drogendealer im Görlitzer Park, diese ganzen Stichworte, die wir alle kennen, habe ich noch nie eine politische Forderung beim Forderungsjournalismus gehört. Ehrlich und ernsthaft Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Erzgebirge zu ahnden. Und da ist natürlich Polizei, Politik, medienpolitisch, ne, Berichterstattung, das geht Hand in Hand. Es ist ein gigantisches Versagen von 3 Berufsgruppen, die allesamt offensichtlich sich einen Scheiß dafür interessieren, ob Menschen ernsthaft drogenabhängig sind, ob der Drogenkonsum Menschenleben zerstört, Angehörige kaputt macht, ob die Beschaffungskriminalität, es interessiert einfach keinen. Was interessiert? Immer und immer und immer wieder Görlitzer Park. Egal wohin ich komme, die Leute kennen den Görlitzer Park. Ich unterrichte in Duisburg, ich habe in Gelsenkirchen und Dortmund unterrichtet, ich habe in Berlin selber, in Frankfurt, an so vielen polizeilichen Standorten und Hochschulen habe ich Veranstaltungen gemacht oder selber unterrichtet. Jeder kennt den Görlitzer Park. Noch nie habe ich eine Antwort auf diese Frage bekommen. Ich habe heute mal schätzen lassen, wie viele Muslime in unserem Land leben. Prozent. Mhm. Rate mal, wie viele Prozent Muslime leben in Deutschland?
Ich schätze vielleicht, weiß ich nicht, um die 10%.
Ich habe heute so 20 gehört und eine sagt auch 30. Es sind, wie haben wir denn nachgerechnet, 6,6%.
6,6%.
Und es sind auch erst heute so viele. Lange Zeit waren es irgendwie 4, dann 5 und jetzt sind es aktuell 6,5%. Die Leute überschätzen systematisch, wie viele Muslime hier im Land leben, wie hoch die Drogenkriminalität ist. Ne, wir haben mal, die Kollegen vom Volksverpetzer haben das mal gemacht, die haben mal aufgeschrieben, Tobias Wilke vor allen Dingen, wie das mit diesem sogenannten schwarzafrikanischen Drogendealer ist. Ne, also den ganzen rassistischen, die Einfassung, die lasse ich jetzt mal außen vor, die ist hoffentlich wirklich jedem klar. Das sind, glaube ich, irgendwie 4%. 7%. Du kannst es nämlich in der polizeilichen Kriminalstatistik, kannst du Handel und Schmuggel von Drogen im Verhältnis zur Staatsangehörigkeit setzen. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch ein paar Schwarze, die eingebürgert sind, beziehungsweise schwarze Deutsche, aber das sind dann halt nun mal keine schwarzafrikanischen Drogendealer und da kannst du noch gucken, in welchem Land mehrheitlich schwarze Menschen leben und so weiter. Es sind 4%. Es sind, wenn du je nachdem guckst, halt 7%. Aber 93% sind keine schwarzafrikanischen Drogendealer und über die reden wir halt nicht. Also da hast du natürlich recht, die Berichterstattung und die Medienlogik, und da wird ja wirklich viel zu gemacht, Mediendienst, Integration, die Hochschule Makromedia macht ganz, ganz viel. Wann nennen Medien die Nationalität von Gewalttätern? Und da ist klar, überproportional, wenn es Migranten oder wenn es Ausländer sind. Wenn es Migranten sind, dann sagen sie zwar der Deutsche so und so, aber immer noch gerne der, weiß ich nicht, Mohammed oder Murat oder weiß ich nicht wer, um jetzt mal so ein paar sehr wohlklingende Namen einzuschmeißen. Einfach um anzuzeigen, nee, der ist zwar deutsch, aber der gehört nicht so richtig zu uns. Wenn es aber Deutsche sind, dann findet natürlich keine Kollektivierung statt und keine Kulturalisierung. Ne? Also als Josef Fritzl da seine Tochter 24 Jahre im Keller eingesperrt und die mehrfach vergewaltigt hat, sodass die Kinder von ihm bekommen hat, da hat jetzt auch keiner gedacht, ja, warum sind die Österreicher so?
Ich fand krass, tatsächlich in Aschaffenburg ist eine Demo gewesen, es sind viele Demos gewesen jetzt, wo ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut habe. Aber das ist zum Beispiel eines der Gefühle, was ich habe, dass die relativ verhallen, weil man denkt, ja, das sind so diese eher links der Mitte Leute, die jetzt auf die Straße gehen. Das ist, weiß ich nicht, weiß man nicht, was man da jetzt zu berichten soll. Aber auf einer Demo in Aschaffenburg ist ein 12-jähriges Mädchen auf die Bühne gegangen, relativ spontan. Und hat sich entschuldigt für die Tat, weil sie auch Afghanin ist. Und hat auch geweint und hat dann hinterher dem BR gesagt, dass sie das Gefühl hat, sie müsste das jetzt tun, weil sie einfach nicht mehr blöd angeguckt werden will, weil sie einfach nicht das Gefühl haben will, als Afghanin an einer Tat mit schuld zu sein, weil sie Afghanin ist. Das fand ich sehr einschneidend und fand ich auch sehr beispielhaft dafür, was diese Debatte auch Menschen vermittelt, eben was du sagtest, diese Kollektivierung, dass nicht eine Person eine Tat begangen hat, sondern es war ein Afghane, also sind alle Afghanen jetzt unter Generalverdacht.
Also wir können das Spiel vor allen Dingen weiterführen. Das Problem ist, dass wir diese Kollektivierung ja immer nur einseitig machen. Also im Prinzip müsste man ja fragen, wenn Katholiken im Raum sind, sind die Kinder sicher? Sind Kinder in Sicherheit, wenn in einem Raum auch Katholiken anwesend sind? Oder Protestanten, wie wir nach der Forumstudie wissen. Das ist ja so mein Spezialgebiet, wo ich hier auch viel zu arbeite. Aber das machen wir ja nicht. 40 Millionen Christen in Deutschland, und da kommt es ja nicht auf die Idee, ja, das ist ja nur, da müssen wir mal gucken, Randphänomen, Einzelfälle, dies, das, Ananas. Oder wir müssen aufpassen, müssen wir tatsächlich aufpassen, weil es reelle Diskriminierungsformen sind, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht alle Ostdeutschen über einen Kamm scheren. Ja. Aber es ist schlichtweg nicht vergleichbar mit dem, was an anderen Stellen passiert. Es ist nicht so gefährlich, es ist nicht so problematisch, dass es in tatsächliche Sicherheitspolitik ausartet, wo du dann versuchst, bestimmte Leute irgendwie ins Visier und ins Profil zu nehmen. Und da muss man, also man muss sich wirklich, ich würde mir wünschen, das wird natürlich nicht passieren, weil es der Wahlkampflogik widerspricht, ich würde mir einfach wünschen, dass man sich bei allem, was man tut, einmal fragt, wenn da ein 12-jähriges afghanisches Mädchen ist in Recklinghausen oder Reda-Wiedenbrück oder in Saarbrücken oder Gott weiß wo, wie fühlt sich das gerade mit dem, was ich gesagt habe? Ja. Und ich glaube, es gibt Menschen, die finden besseren Umgang damit, und da bin ich sehr aufmerksam, wenn die das tun. Also Leute, die zwar auch in der Union sind, aber eben auch versuchen, da den ein oder anderen Differenzierungsmerkmale einzubringen. Und dann gibt es natürlich Leute, also ich habe heute die Tagesschau vor 20 Jahren geguckt, wobei mittlerweile war das tatsächlich die Tagesschau vor 25 Jahren aus dem Jahr 2000. Ein junger Fraktionsvorsitzender namens Friedrich Merz möchte das Thema kriminelle Ausländer zum Wahlkampfthema machen. Und in der CDU ist man noch nicht so sicher. Und Angela Merkel ist sich da erst recht nicht sicher. Und selbst aus der Union kommen ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, ich meine, da muss man auch sagen, der Track Record der Union, was kriminelle Ausländer im Wahlkampf betrifft, den kennen wir alle, aber selbst in der Union kamen viele Stimmen, wo es dann hieß, ja, ob das richtige Thema für einen Wahlkampf ist, wo alle mit so einem Holzhammer rumlaufen und wenig Platz bleibt für Differenzierung. Aber da hat sich ja nicht so wahnsinnig viel verändert. Es ist also, ne, wenn das einzige Werkzeug, das du hast, ein Hammer ist, die ganze Welt voller Nägel. Ja? Mhm. Und Friedrich Merz, der läuft jetzt rum und versucht, überall Nagel zu finden. Und der Punkt ist leider, und da muss ich natürlich den Linken, also den Parteien links der Mitte, aber irgendwie auch vielen Menschen links der Mitte, einfach mal irgendwie die Frage stellen, ja, aber was macht ihr denn konstruktiv? Was ist denn eure Politik an der einen oder anderen Stelle? Und ich meine jetzt nicht zu sagen, stimmt, wahrscheinlich müssen wir Ausländer tatsächlich abschieben, aber wir müssen das Gendersternchen benutzen, sondern die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist denn die Lösung? Denn wenn es heißt, es gibt tatsächlich Leute, die sind überproportional vertreten, dann würde ich mir doch kluge Menschen wünschen, die sich vorne hinstellen, erklären, was sie dagegen zu tun gedenken. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, das ist halt alles ganz kompliziert. Es ist alles ganz kompliziert, ist meine Aufgabe, der journalistisch tätig ist und den angehenden Polizistinnen und Polizisten zumindest versucht nahezubringen, wie Kriminologie und Kriminalistik aussieht und denen ein bisschen die Mechanismen erklärt. Aber das fehlt mir auch. Und Robert Habeck, der da in einem wunderbar cuten Instagram-Video dann irgendwie die Sachen versucht zu erzählen, ich verstehe es aber auch selber nicht. Als Mensch mit Abitur und Hochschulstudium, ich verstehe nicht, was er zu machen gedenkt. Und wir wollen natürlich, ich sage dir mal ein Beispiel, jetzt auf europäischer Ebene. Natürlich ist es ist doch klar, dass es mit Härten irgendwie einhergehen wird. Aber es muss doch auch klar sein, dass diese, ja, unsoziale, asoziale Politik Teil der osteuropäischen Nachbarländer, die wir haben, zu sagen, wir haben mit diesem ganzen Flüchtlingskram überhaupt nichts am Hut. Wenn die bei uns ankommen, dann entweder an der polnisch-belarussischen Grenze lassen wir die erfrieren oder wir lassen sie durch oder mir ist halt alles total egal. Wir machen da gar nichts. Ja, das geht halt auch nicht. Wenn wir von einer europäischen Lösung reden, dann muss es halt eine europäische Lösung her. Und gleichzeitig auch nicht vergessen, wer war denn asozial, als es darum ging, die Drittstaatenregelung durchzusetzen, um Italien und Griechenland und Malta alleine zu lassen?
Zu entlasten.
Oder Teile Spaniens, weil wir gesagt haben, ja gut, also wenn die es dahin schaffen, also wir haben hier ein Gesetz, da steht, wer die Europäische Union, wer europäischen Boden betritt, der muss sich dann an den entsprechenden Staat wenden und der kümmert sich dann drum. Da haben wir jetzt nicht so viel mit am Hut. Dass das natürlich nicht funktioniert, ist doch auch irgendwie klar. Und da reden wir plötzlich jetzt über europäische Mechanismen, Verteilmechanismen, Absichtserklärungen. Wobei man muss ja sagen, an den Gesetzen und Absichtserklärungen ist nie gescheitert, am Vollzug ist gescheitert. Nur will ich
das. Ich wollte gerade sagen.
Wie will ich das denn jetzt verändern, wenn ich das die letzten 20 Jahre nicht gemacht habe?
Trotzdem nochmal finde ich interessant, darüber zu diskutieren, weil ich erinnere mich auch an eine Folge bei Markus Lanz letzte Woche. Da saß ein Vater von einem Mädchen, das in einer Messertat in, jetzt komme ich nicht mehr, Brokstedt heißt der Ort, getötet wurde und hat da sozusagen die Position vertreten, die Politik tut nichts, um so etwas zu verhindern. So. Und nochmal gefragt, ist es nicht eine Illusion, so zu tun, als hätte die Politik etwas tun können, um so eine Tat zu verhindern? Weil, also es impliziert ja, wir können das verhindern, weil das sind ja in Anführungszeichen Ausländer und die könnten wir ja loswerden und schon haben wir kein Problem mehr. Das ist ja so ein bisschen die Zwischenbotschaft, die keiner so explizit sagt, aber das kommt ja an.
Ich glaube, das ist die Botschaft, die ganz viele Leute sehr explizit sagen. Also wenn
ich konsumiere die falschen Medien.
Wenn Migranten beziehungsweise in dem Fall halt Ausländer, bei Migranten reden wir zumindest davon, denen noch die Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen, also Deutsche zweiter Klasse oder echte Ausländer, Ausländer erster Klasse oder Deutsche zweiter Klasse, wenn die straffällig werden, dann können wir die loswerden, dann haben wir keine Straftaten mehr in Deutschland. Und je mehr wir die rausschmeißen, umso sicherer wird das Land. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich muss aber auch dazu sagen, zu diesem Gesprächsaufbau, den finde ich sehr unglücklich. Ich finde es wichtig, dass Menschen zu Wort kommen, die die Trauer verspüren, die Unverständnis haben, die ihren Verlust artikulieren und die, wie ich finde, an vielen Stellen auch zu Recht die Frage stellen, was machen sie eigentlich, damit dieses Land reell sicherer wird? Das Problem ist nur, dieser Wut und diesem Verlust und dem Tod deines Kindes, den kannst du ja nicht als Politikerin mit irgendeinem Scheiß begegnen. Da kannst du auch nicht als Wissenschaftler ankommen. Da kannst du auch keine Zahlen nennen. Deshalb finde ich das von der Lanz-Redaktion nicht in Ordnung. Also ich hätte es eher anders gemacht, ein 1-zu-1-Gespräch, weil ich glaube, das, was der Mann zu sagen hat, ist ganz, ganz wichtig. Es ist interessant, wie das rezipiert wird, weil wir mit ganz, ganz viel Empathie reagieren, dass die Tochter dieses Mannes von einem Migranten ermordet wurde. Und das ist ja auch richtig. Alles andere ist ja Quatsch.
Ja.
Ich möchte nur dagegen halten, also nicht dagegen halten, sondern ein zweites Fenster aufmachen, dass auch seit Idriss Hashemi bei Lanz gesessen hat, das ist jemand, der den Anschlag in Hanau überlebt hat und dessen Bruder in Hanau gestorben ist und der zumindest die Frage gestellt hat, ist es denn richtig, dass wir gerade von einem Rechtsextremen ermordet werden und die Polizei schickt weitere Rechtsextreme, von denen sich später herausstellt, dass die alle in so komischen Chatgruppen waren und ihrer rechtsextremen Gesinnung Ausdruck verliehen haben. Und auch da denke ich, der Versuchsaufbau ist natürlich sehr schwierig. Der ist auch, was willst du da als Innenminister sagen? Aber was ich interessant finde, ist, die Rezeption ist eine völlig andere gewesen. Ich habe ganz, ganz viel gelesen, dass es unverschämt war und unerhört und dass es nicht angemessen war, wie sich dieser Überlebende, der seinen Bruder verloren hat, Politikern gegenüber äußert. In dem Fall jetzt aber, bei dem Vater, der seine Tochter in Brockstedt verloren hat, haben wir sehr viel Empathie gezeigt, was, Klammer auf, ich als richtige Reaktion empfinde. Nur, da muss ich auch sagen, Clara Geiwitz irgendwie hier, die ist Bundesbauministerin. Also da muss ich auch die Landsredaktion fragen, was soll diese Frau jetzt darauf antworten? Egal, was sie antwortet, es wird schwierig. Und wenn wir da jetzt mal wegkommen von diesem Setup, muss ich ja sagen, will ich jetzt auch nicht hier so eine 4-Stunden-Vorlesung halten. Ich glaube, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Aber da muss ich tatsächlich sagen, ja, es ist so, da hilft's auch nichts. Die Zahl der Tötungsdelikte und der Mordfälle, die geht seit Jahren zurück. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, mal werden es mehr, mal werden es weniger. Es gibt direkte Zusammenhänge, die sind erforscht von der TU Dresden beispielsweise, zwischen sozialen Verhältnissen und Kriminalität, zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Wir haben, das wissen wir, keinen guten Umgang mit Menschen, die psychisch krank sind, die psychisch labil sind. Es gibt den wunderschönen BZ-Artikel, als die Berliner Polizisten zu G20 von den Hamburger Polizisten gerufen wurden, in einem Amtshilfeersuchungsverfahren eine Amtshilfe geleistet haben. Berliner Polizisten haben die Hamburger Polizisten bei G20 unterstützt. Die waren 2 Tage in so einer Flüchtlingsunterkunft und die haben am zweiten Tag, so mutmaßt man, so schrieb es die BZ, die halbe Unterkunft verwüstet. Und als man sie gefragt hat, warum haben die das denn gemacht, sagten sie, wir haben hier uns gelangweilt. Wir waren die ganze Zeit eng aufeinander gepfercht und wir hatten keinen Fernseher. Und da denkst du, ja, was passiert denn, wenn du junge Männer oder überhaupt Menschen Monate bis Jahre lang aufeinander steckst, die ineinander aufeinander pferchst? Und dann, was denkst du, was dann die Situation ist, die am Ende bei rumkommt? Und jetzt muss ich mal etwas ganz, ganz Krasses sagen. Vielleicht wollen manche Leute auch gar nicht, dass es sich reell verändert, weil ihnen dann bestimmte Themen einfach wechseln. Jetzt nehmen wir mal die AfD. Was passiert denn, wenn tatsächlich sich der Konsens ausbreitet, wir werden ein sichereres Land und wie Friedrich von List, ein Kriminologe vor 100 Jahren schon sagte, Sozialpolitik ist Kriminalpolitik.
Ja.
Wenn du Kriminalität reduzieren willst, musst du in Sozialpolitik investieren. Aber wir reden ja davon, den Bürgergeldbeziehern die Kohle noch wegzunehmen und wollen gleichzeitig, dass sich die Leute, also das Budget für Integration hat der Bund, glaube ich, von 1 Milliarde Euro auf 500 Millionen, glaube ich, halbiert. Regelmäßig stehen diese ganzen Demokratieleben, Integrationsgeschichten stehen. Also ne, Gerd Müller, ein CSU-Entwicklungshilfeminister, fragte ja, wenn ihr Fluchtursachen bekämpfen wollt, warum streicht ihr denn dann den Etat meines Ministeriums zusammen? Also da ist schon an mehreren Stellen, würde ich sagen, nicht weit genug gedacht. Und an manchen Stellen würde ich jetzt auch mal ein Stück weit Bosheit mit ins Spiel bringen. Ich glaube, dass es richtig und sinnvoll ist, die Stimmen der Menschen, auch die Wut der Menschen auf der Straße anzunehmen und anzuerkennen. Jetzt ist auch spannend. Welche Menschen auf welcher Straße? Reden wir über die Demos oder reden wir irgendwelche Leute, die halt wütend sind? Das lasse ich jetzt mal hier offen. Aber womit wir uns keinen Gefallen tun, ist dieser beschissene Wahlkampf und diese Rhetorik. Und zwar, da bin ich jetzt mal wirklich, mache ich es mir sehr einfach, von allen Seiten. Also das ist nur zum Fremdschämen. Ich bin froh, egal wer, also fast egal wer, bis auf den rechten Rand, wenn die Wahl endlich zu Ende ist und wir dann endlich mal über ein paar Sachthemen sprechen können.
Ich möchte nochmal zurückkommen zu den 3 Leitplankenthemen, auf die sich vermutlich viele einigen können. Nicht alle, aber viele. Es war ja auch von Humanität die Rede darin. Mhm. Und dass wir ein humanes Land, humanitäres Land sind und dass das für die meisten zu ihrer Vorstellung auch dieses Landes gehört. Wenn jetzt Menschen die CDU unter Lindemann, Merz und Spahn wählen, glaubst du, sie bekommen das dann noch? Oder ist das gerade nur Wahlkampfgetöse? Weißt du natürlich auch nicht, ne?
Also kann den Leuten aktuell noch nicht in den Kopf gucken. Und
aber sie reden ja nicht
und,
so.
Und Prognosen sind ja immer schwierig, wenn es die Zukunft betrifft. Vielleicht mit einer Pointe. Also Friedrich Merz und ich haben ja drei Sachen gemein. Das eine ist, wir sind beide aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben beide für Investmentgesellschaften gearbeitet und wir haben beide keine Regierungserfahrung. Und Letzteres macht es natürlich ein bisschen kompliziert. Wir wissen nicht, was passiert. Also wird er wie Trump einfach rumlaufen, alles einreißen und das Land destabilisieren und einfach zweimal die Woche in eine Verfassungskrise stürzen?
Traust du ihm das auch zu? Weil, also ich merke, dass ich ihm das so nach letzter Woche...
Wir haben keine Erfahrungswerte, auf die wir stützen können. Oder aber er wird von den Kräften innerhalb des Konrad-Adenauer-Hauses und der Partei und der Bundesführung so weit eingehegt, dass er dann tatsächlich staatsmännisch wird, weil es ihm um was auch immer geht, Europa, dieses Land, die Zukunft dieses Landes, auch für seine Kinder und Enkelkinder. Oder er muss mit CDU und Grün koalieren, weil, so sieht es aktuell aus, die Linke kommt nicht in Frage, BSW kommt wahrscheinlich im Bundestag, die FDP hat einen phänomenalen Sprung hingelegt von 4% auf 4,5%, auch das reicht nicht für den Einzug in den Bundestag. Mich würde es auch überraschen, wie FDP-Politiker ernsthaft und bei einem zweiten Bier und mit ausgeschaltetem Mikrofon einem erklären wollen, warum sie in den Bundestag gehören. Klammer zu. Aber aktuell sieht es aus, dass zwei große, starke Parteien im Bundestag vertreten werden, das ist die CDU und die AfD. Und wenn ich ihn beim Wort nehme, scheidet die AfD aus.
Aber was zählt das Wort noch?
So, ich mache jetzt einfach mal weiter. Das heißt, wenn, dann gibt es Schwarz-Rot-Grün, weil es tatsächlich einfach keine anderen Optionen mehr geben wird. Und in welcher Form konstruktive Politik mit Schwarz-Rot-Grün möglich ist, das weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht. Also auf der einen Seite schimpfen die alle wie die Kesselflicker, auf der anderen Seite lese ich, die sind bei Armin Laschet irgendwie eingeladen und essen Pizza und trinken, weiß ich nicht, schlechten Weißwein. Und offensichtlich gibt es ja doch Möglichkeiten, menschlich sich anzunähern, um darüber irgendwie Politik zu gestalten. Auf der anderen Seite die Rhetorik finde ich, also da werden jetzt natürlich irgendwelche Gruselgestalten aus dem Klärschamm geholt, die dann sagen, ja nö, das ist hier überhaupt nie wie zu Weimarer Republik. Und ich denke mir, ja, aber ich brauche Weimar gar nicht. Ich gucke einfach ins Ausland. Da ist ja, Bert Wilders der stärkste politische Kandidat. Da ist die FPÖ irgendwie viel stärker als die ÖVP. Donald Trump ist im Weißen Haus. Ich bitte dich, ja. Also
Giorgia Meloni,
Marine Le Pen auch nur verhindert.
Viktor Orban, ganzen, wir sind jetzt nicht mehr die Außenseite
weil
in der
sich,
EU.
Weil sich die ganzen Linken da zusammengetan und halbwegs klug mal Wahlkampf gemacht haben. Die Briten haben sich dafür entschieden, die EU zu verlassen, was für eine völlig absurde Idee war. Viktor Orban, wobei man muss sagen, Polen ist ja ein Beispiel dafür, wie es auch wieder zurückgehen kann. Aber ich muss nicht nach Weimar gucken. Ich gucke einfach ins europäische Ausland und sehe dort, wie diese Leute Politik machen, an den Hebeln der Macht. Rechtsextreme, die sich versuchen, bürgerlich zu geben, aber sie bleiben einfach rechtsextrem. Und von daher finde ich alles sehr schwierig. Ist jetzt eine sehr lange Antwort auf eine Frage, die nichts von dem beantwortet, was eigentlich von mir bekommt. Aber ich glaube, wir haben so unterschiedliche Optionen, mit denen wir halt so ein bisschen spielen müssen.
Lieber Steven, vielen Dank. Das war sehr weit ausholend und ich hoffe einfach, dass wir in ein paar Wochen schlauer sind.
Vielen Dank für die Einladung, Katrin.